Ja, ihr Lieben, es ist eine Freude, dass wir uns austauschen können heute über das Thema Sabbat feiern. Sabbat feiern, Sabbat gedenken. Ein großes, schönes Thema, wie ich finde. Und bevor wir uns aber dem gemeinsam annähern, würde ich gerne so in die Runde fragen, so, wie feiert ihr? Oder was gehört zu einer Feier bei euch? Mhm. Wenn ihr gute Momente oder Augenblicke habt, wie gedenkt ihr sie oder wie erlebt ihr sie? Was gehört dazu bei euch in eurer Erfahrung?
Na, ich finde es interessant, von Feier zu reden, wenn es mit dem Ruhetag zusammenhängt. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Ja, wir feiern Geburtstage, wir feiern Hochzeiten. Also besonders erinnerungsträchtige Ereignisse in unserem Leben, die feiern wir. Und Feiern assoziiert für mich, so erlebe ich es auch, etwas Positives. Es bringt irgendwie Freude zum Ausdruck. Ich feiere etwas, das heißt so für mich, sich zurücklehnen und einfach genießen. Mhm. In dem Fall wäre das jetzt, wenn ich also an Geburtstage oder Hochzeiten und so weiter denke, an solche Ereignisse, dann ist das schön, andere zu sehen, die man vielleicht lange nicht gesehen hat, mit ihnen zu reden, gutes Essen zu genießen. Endlich. Das gehört beim Feiern immer. Natürlich, klar. Aber ich wollte natürlich zeigen, dass es mir nicht so sehr ums Materielle geht. Das heißt, ja, das ist für mich Feiern.
In der Tat. Es ist interessant, gell, dass wir, auch wenn wir es nicht direkt sagen, an Essen denken. Das ist, glaube ich, eine meiner ersten Assoziationen auch so. Mhm. So, was essen, was gutes Essen. Und wenn es geht, auch mit anderen Menschen.
Genau, dieses Einladen von anderen, wo man seine Freude mitteilen kann, die Feier. Ich denke, das ist schon ein Faktor, der auch, denke ich, da eine große Rolle spielt.
Also wenn wir jetzt schon so bei Geburtstagsfeiern sind, dann für meine Kinder, aber auch für mich, Geschenke spielen schon eine große Rolle. Mhm. Also wenn man sachlicher Typ ist, dann ist es ja schön, wenn alle vorbeischauen, aber wenn sie nichts mitbringen. Mhm. Na, so. Also wirklich, für mich ist es also oft jetzt als Erwachsene, ich belohne mich auch selber dann, weil so einmal im Jahr da habe ich lang drauf gespart, da gönne ich mir was. Mm. Und so, ne? Und das ist Teil der Feier dann, sozusagen. Weiß nicht, ob das jetzt so zum Ruhetag, zum Sabbat auch passt. Aber, aber du hast nach Feiern gefragt.
Also, ja. Das wäre der Punkt,
dass wir tatsächlich da eine Relation herstellen können. Ja? Mm. Wie feiere ich den Sabbat? Erwarte ich da Geschenke? Mm. Mhm. Denke ich, wenn ich an den Sabbat denke, an den Ruhetag denke, an Essen, an gutes Essen? Ich habe es auch so erlebt, dass man eher sehr bescheiden am Ruhetag isst, weil man davon ausgeht, man sollte sich darauf vorbereiten. Wenn ich jetzt an unsere jüdischen Mitschwestern und Brüder denke, da gibt es ja die ganz orthodoxe Richtung, die sagt, also es darf nichts gekocht werden am Sabbat. Mhm. Manche bedienen noch nicht mal den Herd, versuchen dann den Umweg zu finden über jemand anders, der den Herd bedient, der halt nicht Jude ist und das dann straffrei machen kann.
Oder also, der schon gestraft ist.
Oder schon gestraft ist. Genau. Also das ist die Frage, ja. Was verbinden wir damit?
Was verbinden wir damit? Ich meine, also, bevor wir was damit verbinden können und das auch auf unterschiedliche Weise äußern, je nach Tradition, aus der wir stammen, ist ja erstmal so die Frage, was gibt's da zu feiern? Also, so auch bei uns, wenn wir so in uns hineingehen, überlegen wir auch, ja. Also, zu dieser Feier oder zum Geburtstag oder zum bestandenen Führerschein oder ja, zu anderen Themen, was ist dem angemessen? Und es ist also für mich so ein Augenblick des Würdigens dessen, was geschehen ist, des Innehaltens, wie du gesagt hast, des Feierns dessen, was geschafft ist oder was da ist. Und also ein Moment, also, das oft geteilt wird, ja, in welcher Form auch immer, mit Menschen. Und da würde ich da direkt ansetzen und fragen, also wenn wir auch so uns überlegen, was hat das mit Sabbatfeier zu tun, wo sind Parallele und wo nicht und wie drückt sich das auch aus in unterschiedlichen Erfahrungswelten, zu fragen, was gibt es da eigentlich zu feiern? Also was ist da zu gedenken oder was ist der Sabbat eigentlich und was wird damit verbunden, dass wir uns das gemeinsam vergegenwärtigen und daraus uns dann die Frage stellen, okay, wie können wir ihn feiern? Also so das Erste, was mir so eingefallen ist, als du vorhin von diesem Innehalten gesprochen hast, ist im ersten Buch Mose, Genesis Kapitel 1, also nachdem Gott alles geschaffen hat, in 6 Tagen, wie es dort erzählt wird, heißt es, dass er darauf schaut. Vielleicht können wir das ja sogar gerade lesen. Vers 31 würde ich lesen. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es war Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Also da haben wir also diesen Augenblick des Innehaltens, des Schauens, dessen, was geschehen ist. Und des Sagens sehr gut. Ja. Also da drückt sich eine Freude aus. Und dann heißt es...
Es gab Grund zum Feiern.
Und
manchmal schaut man auf die Woche zurück und denkt sich...
was gibt es eigentlich zum Feiern? Ja? Und irgendwie hätte ich als Lesender dieses Textes gedacht, okay, Gott hat sich gefreut, hat auf alles zurückgeblickt, jetzt kann es losgehen. Aber ich habe fast den Eindruck, dass in den folgenden Versen dem Ganzen noch ein Gewicht gegeben wird, in dem ein Tag gewidmet wird. Ja? Wenn es heißt, so wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also das ist die erste Situation der Begehung des 7. Tages, von der uns erzählt wird. Und da können wir uns die Frage stellen, wie begeht Gott, der Schöpfer, hier den 7. Tag auch? Auch vor dem Hintergrund, was er damit verbindet oder was damit verbunden wird. Und was es mit Feiern zu tun hat, oder hat das was mit Feiern zu tun?
Feiern kommt jetzt noch nicht vor.
Also,
da ist von Segnen, von Heiligen, von Ruhen die Rede. Es können ja vielleicht Aspekte von Feiern sein. Aber das Wort an sich fehlt zumindest an dieser Stelle. Ja? Aber es ist ein besonderer Tag, auf alle Fälle.
Ich versuche mir auch vorzustellen, was da passiert ist. Ich meine, das war die erste Zeit, wo das erste Menschenpaar Zeit mit seinem Schöpfer hatte. Ich meine, sie waren am Tag vorher geschaffen worden. Gab es noch auch ein paar Aufgaben, die zu erledigen waren, die Tiere zu benennen und so weiter. Damit war der Tag dann aber auch so fertig. Und jetzt ist Zeit, sich auf seinen Schöpfer zu konzentrieren, ihn kennenzulernen. Und ich denke, so ein Punkt in der Zeit, wo... Deswegen, als ich zum ersten Mal den Sabbat kennengelernt habe, für mich war es der Geburtstag der Erde, dieser ganzen Schöpfung, der Welt, wo ich lebe. Sich da zu erinnern, hey, das ist gemacht worden. Und eben nicht einmal im Jahr, das wär mir zu wenig. Also, sondern so richtig eine Insel, ein Denkmal in der Zeit zu setzen und zu sagen, jawohl, einmal in der Woche habe ich Zeit mit meinem Schöpfer, 24 Stunden, ganz besondere Zeit, die ist geheiligt. Heilig heißt ja, es ist was Besonderes. Ein besonderer Tag, wo ich diese Gegenwart von diesem Schöpfer, und wir wissen ja aus den Berichten, die haben ja wirklich so Umgang mit ihm gehabt. Er ist ab und zu mal vorbeigekommen im Garten und ist mit Adam und Eva gegangen. Aber da ist es jetzt so ein ganzer Tag mit... Ich denke, das war schon, muss schon etwas ganz Besonderes gewesen sein an der Stelle. Ne?
Und hier haben wir den Eindruck, dass Gott diesen Tag begeht, sozusagen, ihn zum...
Er feiert ihn als erstes.
Ja? Und was du im Grunde genommen beschreibst, ist ja so eine Antwort. Also, dass wir als Menschen Teil dieses Aufhörens oder dieses Ruhens oder Teil dieser besonderen Zeit werden. Aber ich finde es bezeichnend, dass Gott zurückblickt, einen Tag segnet, heiligt. Mhm. Ich finde das ein schönes Bild, auch das mit Geburtstag. Also dass das, was geschehen ist im Laufe der Woche, Gewicht gegeben wird, ja. Ja, indem Gott es feiert, ihn erlebt. Also das, so von Feiern ist ja nicht die Rede, aber so eine gewisse Vorstellung, Analogie wäre womöglich denkbar, dass wir es, wenn was geschehen ist, was,
klar,
was Gewicht hat, dass dem irgendwie, wie sagt man, Rechnung getragen wird oder, ja, oder das begangen wird.
Und auch im Ruhen. Also heutzutage, die Feiertage sind ja Tage, an denen nicht gearbeitet wird. Und das ist allein ja schon Teil des Feierns, dass ich nicht arbeiten muss. Genau. Ja, also man hätte zumindest die Möglichkeit, auch wenn man jetzt, weiß ich nicht, am 1. Mai wahrscheinlich nicht große Partys schmeißt, aber trotzdem ist es ja, ist es ein Feiertag und das Feiern besteht darin, dass man eben nicht arbeitet.
Mhm. Also da ist das vielleicht interessant, wenn du von Nichtarbeiten sprichst oder wenn hier vom Aufhören von Gottes Seite die Rede ist, finde ich es bezeichnend, vielleicht können wir den Text lesen, dass es bei der Formulierung des Gebotes, des Sabbatgebotes erstmalig, also in 2. Mose Kapitel 20, da auch eben der nicht der Feieraspekt interessanterweise da betont zu werden scheint, sondern des Aufhören-Aspekts, also des Verzicht-Aspekts. Und,
aber vielleicht ist das gerade die Voraussetzung zum Feiern. Kann ich feiern, wenn ich damit beschäftigt bin, meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Also Arbeit, ja, zu jeder Zeit in der Menschheitsgeschichte war ja der Grund, um den Lebensunterhalt zu verdienen, meine Familie zu ernähren, mich selber zu ernähren. Und dass dann Gott sagt, hier in dem Sabbatgebot, du sollst 6 Tage arbeiten, aber am 7. solltest du alles fallen lassen. Dich praktisch nur von mir abhängig machen. Ja? Du brauchst am Sabbat nicht dafür zu sorgen, dass du leben kannst, sondern du lebst ohne Arbeit an dem Tag. Und das ist die Voraussetzung zum Feiern. Sonst kann ich nicht wirklich feiern.
Also ich merke das direkt in unserer Familie. Wenn wir Geburtstag feiern und es ist ein normaler Werktag und jeder muss zur Arbeit, da ist morgens irgendwo
ist eingeschränkt, ne? Die Feiermöglichkeit.
Also wenn man sich da nicht Urlaub nimmt extra oder so. Und ich habe das Vorrecht, am 1. August Geburtstag zu haben. Das fällt immer in den Urlaub. Da kann man es feiern. Das heißt also, ohne diese Zeit, ohne diesen Freiraum, den man sich da nimmt, ist dieses Feiern eigentlich gar nicht richtig drin. Also das ist schon Voraussetzung.
Das würde ich direkt aufgreifen und vielleicht den Text gemeinsam lesen, weil er zwei Aspekte auch hervorhebt, wie ich finde. Einmal den Aspekt des Gedenkens und den Aspekt des Aufhörens. Mag jemand von euch lesen, vielleicht ab Vers 8 bis 11, so 2. Mose 20?
Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, dein Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
Also danke schön. Also es scheint hier etwas gedacht zu werden, oder? Also jetzt ist eher weniger vom Feiern die Rede, sondern gedenke, erinnere dich daran, woran Gott hat geschaffen.
Genau.
Und hat geruht. Daran denke, dass er geschaffen hat und geruht hat am 7. Tag. Werde Teil dieser Erinnerung. Und dieses Aufhören von der Arbeit und auch alle, die dazu zu der Familie gehören, dass sie aufhören, ist die Ausdrucksform. Ja. Aber bevor wir zu dieser Ausdrucksform kommen, ich denke, damit wir auch verstehen, was ist der Sinn des Aufhörens, ja? Und was hast schon angedeutet, das schafft die Voraussetzung, ja? Dass man gedenken kann. So, was gedenken wir eigentlich, würde ich so rumfragen, wenn wir daran denken, dass Gott der Schöpfer ist. Ja? Das ist ja das, wofür dieser Tag da ist. Also was haben schon ein bisschen angedeutet, aber dass wir uns vergegenwärtigen, was sagen wir eigentlich oder woran denken wir, wenn wir Gott als Schöpfer...
Das bringt auch eine Abhängigkeit zum Ausdruck. Das heißt, ich werde mir dessen bewusst, dass dieser ganze Planet, auf dem ich mich jetzt nun befinde, ohne gefragt worden zu sein, ob ich dahin will, ich bin einfach geboren worden, aber dass dieser Planet Erde einen bestimmten Existenzgrund hat. Also es beantwortet die Sinnfrage des Lebens. Mhm. Warum sind wir eigentlich hier? Mhm. Und die Bibel bietet eben diese Antwort. Da gibt es einen Gott, der diese Erde geschaffen hat und der die Menschen geschaffen hat. Mhm. Und der offensichtlich sich dessen bewusst war von Anfang an, dass es wichtig ist, zeitliche Strukturen zu schaffen. Wir sagen ja, Gott ist über der Zeit, ist zeitlos, aber er hat hier für unsere Erde Zeitstrukturen geschaffen, die Woche geschaffen. Die Woche ist nicht astronomisch bedingt. Das ist die einzige Zeiteinheit, die keinen Bezug zur Astronomie hat. Das heißt, das beruht nur auf der Schöpfung, diese 7 Tage. Und Gott hat genau gewusst, dass wir das brauchen. So wie er es offensichtlich auch gebraucht hat in dem Moment. Er ruht selber. Aber ich denke, es ist die Abhängigkeit zu wissen, ich bin ein Geschöpf. Wir alle sind Geschöpfe.
Also ich würde sagen, ich erinnere mich, dass ich ein gutes Leben in einer guten Schöpfung von einem guten Schöpfer bekommen habe. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Vorstellungen von Menschen von Gott ist nicht, dass das unbedingt so ein guter Schöpfer ist. Wir leben hier auf einem Planeten, wo nicht alles gut ist. Und diese Voraussetzung, dass ich weiß, woher ich komme und dass es ursprünglich ja mal anders war, wie wir gelesen haben, das wissen ja viele nicht. Die plagen sich hier ab in einem schlechten Leben. Und dieses Erinnern, nein, das war ein ganz anderer Plan, ja, da ist was dazwischen gekommen. Aber trotzdem will dieser gute Gott, dass ich noch dieses Leben genieße, dass ich ein gutes Leben habe. Dieses sich immer wieder bewusst machen und jetzt auch in diesem Zustand, wir befinden uns ja bei den 10 Geboten nicht mehr in 1. Mose 3, wo die Welt erschaffen. Wir befinden uns in einem gefallenen Planeten. Da ist Arbeit manchmal eine Maloche. Und deswegen finde ich das spannend, dass bei der Wiederholung der 10 Gebote im 5. Mosebuch die Begründung ausfällt, weil ich dich befreit habe aus der Sklaverei in Ägypten. Und das ist und in dieser Sklaverei stecken wir heute auch oft drin. Diese Leistungsgesellschaft, die uns unter Druck setzt, die uns entfremdet hat von der Arbeit, in der Industrialisierung. Wir hocken ja vielleicht noch vor Computern. Ja, früher, da hat man noch die Früchte angebaut und so. Wie viele Menschen sind denn da noch heute bei uns davon beschäftigt? Ja. Und dieses Zeitnehmen wieder von dieser entfremdenden Arbeit zurück. Hey, die Schöpfung ist noch viel größer als das, was ich so unter der Woche hier tue. Da ist noch ein Schöpfer da. Das darf ich auch genießen. Die ganze, und da sind wir wieder beim Essen. Ist doch ein Teil davon. Nicht nur, auch rausgehen in die gute Schöpfung und das auch genießen. Aber wie gesagt, dieses Ganze, da sehe ich einfach den Sinn auch im Sabbat drin.
Also ich würde dieser Abhängigkeitsaspekt, wir haben uns das Leben nicht gegeben. Gott hat es uns geschenkt sozusagen. Geschenk. Ja, auch genau, hier ist das ja so die... Also,
wer bringt was mit, ne?
Wer bringt ein Geschenk mit?
Genau. Gott, wer bringt ein Geschenk mit? In dem Fall, das stimmt. Wir sind Gemachte, wir sind Geschaffene, wir leben aus seiner Hand. Und der zweite Bogen, den du jetzt geschlagen hast, ist ja der Aspekt der Befreiung. Ja? Mhm. Im 5. Buch Mose, Kapitel 4, das können wir sogar gerade lesen, denn es kommt beides zu ähnlichen Schlussfolgerungen, wo dieser Aspekt der Befreiung und Gott als Befreier gedacht wird im 7. Tag. Also 5. Buch Mose, Kapitel 5, Entschuldigung, Kapitel 5
Vers 15,
ist das.
Ne?
Vers 15, ja. Also das Gebot ab Vers 13. des Sabbats
12 eigentlich schon.
Ab Vers 12, genau, ja. an des ja, Sabbats ja. zu gedenken, dann wieder ihn heilig zu halten, 6 Tage zu arbeiten, zu ruhen. Vers 14, und alle, die zu einem gehören,
ja, genau, wird da wird wieder auch betont. Ja. Das Sklave und Sklavin erwähnt, und das wird jetzt komischerweise im Ende von Vers 14 nochmal wiederholt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Mhm. Das ist nochmal eine Wiederholung an der Stelle, weil jetzt das kommt die diese Begründung in Vers 15. Ja. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestreckten Armen von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Das ist spannend. Also das ist für mich schon etwas, also sowohl Schöpfung wie Erlösung ist der Aspekt, der im Sabbat drinsteckt.
Genau. Leben und Befreiung von Gott geschenkt. Und jetzt ist so für mich so die Frage dieses Gedenkens, dass Gott Leben schenkt, dass wir von ihm abhängig sind, aber dass Gott auch Freiheit schenkt, dass er jetzt den Menschen sagt, ich habe euch rausgeholt, ja, aus
wieder schenken
aus,
muss
aus genau, habe ich genau. wieder eine neue Chance geschenkt. Ja. Warum wird dieses Gedenken mit dem völligen Aufhören von Arbeit in Verbindung gebracht? Also in beiden Texten heißt es ja deshalb, also weil Gott geschaffen hat, weil Gott befreit hat, sollen jetzt alle, die zum Haus gehören, sogar die Tiere ruhen an diesem Tag. Und das wird als Gebot auch formuliert. Ja. Und ich frage mal provokativ, könnte man nicht sagen, haltet einmal die Woche eine Gedenkminute? Ja, also
Gedenkstunde wäre
eine Gedenkstunde wäre auch so. Und gedenkt.
Manche würden das auch als absolut ausreichend
empfinden. Genau. Gedenkt den Schöpfer, den Befreier, haltet inne und es geht weiter. Aber hier wird ein ganzer Tag als Gebot so formuliert, dass man darin nicht arbeiten soll.
Das liegt schon was auf der Zunge.
Viele Fragen, aber jetzt sind wir schon wieder woanders. Also ich wollte nur mal festhalten, hier kommt dann tatsächlich auch das Feiern vor am Ende von Vers 15. Ja? Also deswegen, da gibt es eine Feierverordnung sozusagen. Ja? Also es ist eine
Luther sagt halten.
Halten?
Ja. Sabbattag sollst du halten.
Okay, die Elberfelder sagt feiern.
Einigen wir uns auf feiern. Yeah.
Dann lesen wir das doch gerade. Nicht alle haben vielleicht den Text und dann kannst
okay, also 15 lese ich mal, 5,15. Denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Mhm. Das ist jetzt also eine Zwangsfeier. So, ne? aber der Punkt ist ja, also so eine Feier in einer Minute, das geht ja schon nicht. Gedenken, ja, vielleicht in einer Minute oder in einer Stunde, aber feiern, das braucht schon Zeit. Also das
man kann es ja auch positiv sehen. Ja. Man kann ja sagen, du darfst dich. Ich gebe dir einen Tag, da darfst du tatsächlich, ich habe das wirklich so empfunden, ich habe als ich für meine Promotion studiert habe, das war wirklich ein Maloch, ja, von früh bis spät, 6 Tage die Woche. Und ich habe aber den Sabbat gehalten und das war so ein ganz tolles Gefühl, ich darf jetzt nicht mehr dran denken an dem Tag. Ich darf jetzt mit meiner Familie zusammen sein. Ich darf mich jetzt ausruhen. Ich darf zum Gottesdienst gehen, ohne irgendwelche Verpflichtungen zu haben. Das war schon, also ich habe das so als Dürfen empfunden.
Naja, auf jeden Fall.
Aber die Notwendigkeit eines Gebotes für diejenigen, die nicht loslassen können, vom Geld verdienen, vom sich unter Druck fühlen, von diesem Müssen. Ich muss meine Existenz sichern, ich muss meine Familie versorgen, ich muss meine Prüfung schaffen. Ich weiß, wie meine Kommilitonen gesagt haben, du bist ja verrückt, wie kannst du dir den Luxus leisten, hier einen Tag frei zu machen vor der Prüfung? Das geht wohl nicht. Ich denke, wenn so Gedanken kommen, dann brauchst du jemanden, der dir sagt, ey Junge, du sollst. Lass mal alles stehen und liegen. Du schaffst es sonst nicht. Ne?
Und ich glaube, Gott hat gewusst, dass wir rein psychologisch durch die Arbeit suggeriert bekommen, dass wir autonom sind. Das heißt, ich leiste etwas, ich gebe eine Leistung, ich arbeite für etwas. Ich bekomme ja auch den Lohn als Bestätigung dafür, dass ich etwas geleistet habe. Ja, man sagte, du musst dir das verdienen, ja, dein wohlverdienter Lohn. Und das suggeriert uns, dass wir das machen. Und jetzt sagt Gott, an einem Tag in der Woche arbeitest du nicht, um mal das Gefühl auch zu bekommen, es hängt nicht an meiner Arbeit, es hängt nicht an meiner Leistung. Sondern ich lebe, weil es da einen Schöpfer gibt, der mein Leben verantwortet.
Also das war für mich so die Brücke, was du jetzt sagst, zu einer Geschichte, die sich eignet, bevor das Gebot in 2. Mose 20 gegeben wird, wird in Kapitel 16 ja erzählt, wie das Volk Israel, da können wir vielleicht hingehen, geführt wird, in der Wüste, durch die Wüste und es ist eine längere Geschichte, wie sie mit Essen versorgt werden. Und es wird dort dargestellt, dass sie jeden Tag Essen von Gott bekommen, in Form von dem Manna, von diesem Brot oder diesem, wie kann man sagen, von diesem Korn, das irgendwie zu ihnen kommt,
dass wie Tau auf dem Boden liegt.
Wie Tau auf dem Boden liegt. Genau. Und wo sie aufgefordert sind, jeden Tag für den Tag zu sammeln, zu essen und nicht für den nächsten Tag aufzubewahren, weil es sonst verfault. Also dieses Abhängigkeitsverhältnis Tag für Tag, Gott sorgt für mich. Wo sie aber am sechsten Tag genau das Gegenteilige machen sollen. Da sollen sie eben für 2 Tage sammeln und vertrauen, dass es an dem 7. Tag nicht verfault, ja, dass es ausreicht. Also wo für mich so gegenläufig gearbeitet wird, sozusagen. So, was man jeden Tag sammelt, reicht nur für deinen Tag und das übst du dir ein. Und du tust dir ja schwer, denn du willst ja für den nächsten Tag sammeln. Das haben die auch gemacht. Und um festzustellen, es hat nicht funktioniert, es verfault. Aber du sollst dann am 6. Tag genau das Gegenteil machen, und vertrauen, es wird am nächsten Tag dann auch reichen, am 7. Tag reichen. Ich lese vielleicht gerade mal Vers 23 und 24 in dem Zusammenhang. Und da heißt es, er sagte zu ihnen, dies ist das, was der Herr geredet hat, das ist Mose, der hier spricht. Morgen ist eine Sabbatfeier, da haben wir wieder Feier, gell? Ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt, was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Und da legten sie es zurück, Vers 24, bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Und es wurde nicht stinkend und es kam kein Wurm hinein. Und Mose sagte dann, esst heute, Vers 25, denn heute ist Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr nichts auf dem Feld finden. Also ich denke gerade an diese Geschichte vor diesem Hintergrund, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis auch im Praktischen hier vor Augen geführt wird. Und sozusagen eine Vertrauensübung hier stattfindet, dass Gott für sie sorgt.
Aber die haben große Mühe gehabt damit. Ne? Steht im nächsten Vers, steht es ja so ganz lapidar. Am 7. Tag gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, die Unbelehrbaren, kann man sagen, und fanden nichts. Dann Vers 28, da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Darum gibt er euch am 6. Tag für 2 Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist. Und niemand verlasse seinen Wohnplatz am 7. Tag. Vers 30, also ruhte das Volk am 7. Tag. Da haben sie es dann endlich gecheckt.
Und da ist für mich genau die Frage, inwieweit wir diese Kausalität, dass wir eben arbeiten müssen, um zu leben, sonst geht es ja nicht, hier durchbrochen. Und was hat es damit auf sich?
Ja, da werden ja auch
für einen ganzen Tag.
Also da wird, man fragt sich ja so, was heißt denn das, wenn Gott den Tag segnet? Ja? Und man kann ja für einen Ruhetag gute Argumente finden, psychologisch, biologisch, was auch immer. Aber da geht der Sabbat drüber hinaus. Hier passiert ja was Übernatürliches. Also das heißt, an dieser Feier, an diesem Segen hat auch Gott einen Anteil. Ja, also der Sabbat ist nicht einfach nur eine menschliche Übung. So, jetzt komm mal zur Ruhe, werde dir das alles, mach dir das bewusst, denk da dran, es ist wertvoll für dich, sondern du hattest es ja ganz am Anfang bei dem Text von der Schöpfung angesprochen, da passiert was zwischen Gott und Mensch. Mhm. Ja, und hier wird es zufällig oder einmal so exemplarisch deutlich, dass da auch Gott auf übernatürliche Weise handelt an diesem Tag. Ja? Und Dinge außer Kraft setzt, die sonst vielleicht passiert wären, nämlich dieses Verrotten von dem Essen. Mhm. Oder eben Dinge, die normalerweise, man konnte was zu essen sammeln von dem Manna morgens, an diesem Tag hält Gott das sozusagen auf, ja, oder zurück. Mhm. Das heißt, der Sabbat hat immer auch so eine übernatürliche Dimension. Ja. Das ist nicht einfach was, wo wir uns halt verabreden und sagen, komm, da machen wir mal was, das ist wichtig, machen wir nächste Woche, treffen uns am Dienstag und ruhen, sondern hier ist Gott dabei und nur dann ist es wirklich der biblische Ruhetag, wenn Gott dabei ist.
Also ich nehme für mich auch so eine ganz praktische, weil ja die Frage auch war, wie feiern wir eigentlich den Sabbat? Dieses, dass ich in der Woche die Vorbereitung schaffe, um überhaupt eben diese Feier auch machen zu können. Und das ist wie bei einer Geburtstagsfeier. Also wenn du dir am Morgen des Geburtstages überlegst, wie du das machen willst, da gibt es nicht mehr viel. Ja? Sondern du überlegst ja vorher, willst du die Girlanden noch machen und den Kuchen backen und alles, was dann so eben da ist. Das heißt, der Sabbat ist so ein Höhepunkt, auf den die Woche hingeht, auf den man sich so ein bisschen vorbereitet. Und dann kann man auch richtig feiern. Ohne diese Vorbereitung funktioniert die Feier dann halt auch nicht. Ne?
Aber wie läuft denn das in der Praxis, überlege ich mir gerade. Also,
ich kollabiere am Freitag.
Das hört sich ja alles sehr schön an. Und dieses Bewusstsein zu haben, welche große Bedeutung dieser Ruhetag hat. Aber wenn ich so in das Umfeld schaue, das ich so erlebe in der Gesellschaft, wir haben ja inzwischen durch unsere Wochen zwei Ruhetage in Anführungszeichen. Der Samstag wird von den meisten Leuten in meiner Umgebung als Tag fürs Einkaufen oder fürs Autoputzen oder was auch immer benutzt. Der Sonntag meistens auch noch, weil die wenigsten Leute gehen in die Kirche oder halten den Sonntag jetzt besonders heilig. Ich stelle mir dann die Frage, wie funktioniert das eigentlich? Ich kann ja auch sagen, der Sabbat ist wie ein Feiertag. Ja, du hast vorhin den 1. Mai erwähnt, das ist ja eh lustig, die Kinder verstehen das ja nie, das ist Tag der Arbeit. Am Tag der Arbeit arbeiten wir nicht, aber gut, es ist halt einer der Feiertage, die wir haben. Und wir sind immer froh, wenn es Feiertage gibt, ja, dann können wir unsere Urlaubstage da vielleicht drumherum legen und haben einen Urlaubstag gespart, weil es ein Feiertag ist, ganz toll. Aber ich kann auch einfach ausschlafen an dem Tag. Ich kann auch einfach sagen, ich bleibe heute mal länger im Bett liegen. Und ich mache das, wozu ich sonst nicht komme, durch den Stress meiner Arbeit. Ich arbeite ja nicht. Ich verdiene damit nicht meinen Lebensunterhalt. Aber ich muss Bilder aufhängen oder ich muss die Wohnung renovieren oder was auch immer anfällt, das kann ich nur an dem Tag machen. Also für mich ist die Frage, wie kriege ich denn dieses Bewusstsein, das ist jetzt ein Tag, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Über den kann ich eigentlich nicht frei verfügen, weil er ein Geschenk ist. Aber ein Geschenk kann ich schon drüber verfügen. Das gehört ja dann mir, wenn Gott mir das Geschenk mit diesem Tag macht. Wie macht ihr das?
Ja, also das führt mich wirklich zu dem Kern auch dieser ganzen Geschichte, über die wir uns auch austauschen und der Bedeutung des Aufhörens. Es ist ja bezeichnend, dass das als ein Gebot formuliert ist, einen ganzen Tag nicht zu tun. Also ist eigentlich ein negativ formuliertes Gebot, könnte man sagen. Ja. Also das Gedenken soll dazu führen, dass man eben nicht das tut, was man Tag für Tag tut. Und das bringt mich so zu diesem Gedanken, oder zu dieser Frage, was wir mit dem verbinden, was wir Tag für Tag tun. In dieser Kausalität des Handelns, des Arbeitens, da hängt unser Leben davon ab. Ja? Und jetzt ist dann so für mich die Frage, wenn aber etwas Übernatürliches ist, du hast das so genannt, oder wenn Gott der eigentliche Schöpfer ist, wenn Gott der eigentliche Bewahrer des Lebens ist, Erhalter des Lebens ist.
Mhm.
Ich aber auf der anderen Seite was machen muss, um zu leben, kann ich ja dazu kommen zu denken, ich erhalte mein Leben. Um gerade diese Logik zu durchbrechen, liegt für mich in diesem Akt des Aufhörens für einen ganzen Tag. Und da habe ich kein Gebet gesprochen und da habe ich kein Essen gegessen oder da habe ich gar nicht gefeiert. Ja? Ich habe nur aufgehört, ist eigentlich für mich ein Akt der Anbetung und der Anerkennung Gottes als Schöpfer und als Erhalter. Also das heißt, es geht nicht darum, wie viel man macht. Ja, manches kann man ja sogar schnell erledigen. Ich kann einen kurzen Einkauf machen, das würde ja nicht mal viel Zeit brauchen. Oder wenn ich mal so ein bisschen, aufräumen muss.
Auf Amazon schnell.
Also ich kann noch ein bisschen was bestellen und so weiter. Oder
das wäre dann der Fremdling, der für dich arbeitet.
Also in dem Fall schon. Er darf ja arbeiten. Ja? Oder was weiß ich, zum Supermarkt essen gehen, das und jenes machen, streichen. Also okay, streichen ist schon ein bisschen mehr. Ja? Aber halt so Sachen tun, und dann hätte ich immer noch den halben Tag. Aber ich finde gerade
Dann brauchen wir einen Katalog. Die Pharisäer haben ja einen Katalog.
Genau, ich denke, da werden wir auch hinkommen müssen. Aber erstmal so für mich anzuerkennen, in diesem Loslassen von dem, was man jeden Tag tut, darin diesen Anbetungsakt, so nenne ich das jetzt einfach mal, zu sehen.
Ja.
Und das als Gebot formuliert, dann hat es eben nicht mit mir zu tun und mit meinem Wohlbefinden. Simret kann sich erholen und regeneriert werden. Das ist vielleicht ein Ergebnis. Ja? Aber das Aufhören als Gebot zu begreifen und tatsächlich nicht das zu tun, was dazu führt, dem Leben sozusagen Erhalt zu dienen, darin liegt der Anbetungsakt, aber auch die Herausforderung. Und da können wir die Frage stellen, okay, wie sieht es praktisch aus, beziehungsweise wie kann man das, oder wie soll man das handhaben? Also reden wir von einem Katalog, den man dann braucht dafür?
Und das war offen.
Oder reden wir von etwas, wo jeder ganz alleine darüber verfügt und in diese Überlegungen möchte ich.
Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Dilemma von uns Menschen, dass wir natürlich jetzt mal grundsätzlich Schritt 1 eingesehen haben, okay, das ist ein wichtiger Tag, den sollten wir halten. Gott hat es uns geboten. Jetzt müssen wir irgendwie sehen, dass wir den auch wirklich halten und dass wir ihn richtig halten, weil da ist ja offensichtlich ein Anspruch damit verbunden. Wir sollen keine Arbeit machen. Was heißt denn das im Einzelnen? Ganz praktisch. Wir haben das zur Zeit Jesu, wir haben schon die intertestamentarische Zeit, wo die Pharisäer ja sehr stark sich entwickelt haben als eine der Sekten, der Hauptsekten im Judentum, die sich darum bemüht haben, dass der Sabbat richtig gehalten wird, damit nicht das wiederholt wird, was zum Exil geführt hat. Dass nämlich Leute das Sabbatgebot oder überhaupt Gebote Gottes übertreten haben. Und dann ist natürlich typisch menschlich gedacht, die erste Möglichkeit, ich muss das bewahren. Und ich muss dafür sorgen, dass alle wissen, was man am Sabbat tun darf und was man nicht tun darf. Und die große Tragik war ja, als Jesus dann auf den Plan kam und sich in den Augen der Pharisäer erdreistet hat, Leute zu heilen am Sabbat, dass sie sofort gekommen sind und gesagt haben, das ist ja Arbeit. Das darfst du nicht machen. Das ist nicht erlaubt am Sabbat. Und ich denke an einen Text in Johannes Kapitel 7, der ist mir aufgefallen, da sagt Jesus etwas sehr Bedeutsames. In Vers 23, da redet er mit den Juden auch, wer er ist und so weiter. Und zwar in Vers 23 sagt er, wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Mose gebrochen werde, was zürnt ihr dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Das finde ich sehr interessant, die Argumentation, die Jesus hier verwendet. Er sagt, ihr werdet sogar beschneiden am Sabbat, ein Kind beschneiden, weil das nach dem Gesetz des Mose ist. Aber wenn ich einen Menschen heil mache am Sabbat, dann werft ihr mir vor, dass ich den Sabbat breche. Also ich glaube, das ist ein Riesendilemma, dass wir Menschen dann geneigt sind, einen Katalog zu erstellen. Mhm. Ich persönlich glaube nicht, dass es einen Katalog braucht.
Also ich denke, wenn wir den Sabbat halten, ich fasse es jetzt mal unter das Kapitel Gehorsam, dann ist es ein labiles Gleichgewicht, wie wenn ich eine Kugel auf eine Kugel stelle. Das kann in die Gesetzlichkeit runterkippen und es kann in die Gesetzlosigkeit runterkippen, je nachdem, in welche Seite ich da. Die einen, die Gesetzlichen, die Sabbat ganz wichtig, alles halten, jedes Detail. Da ist eine Ängstlichkeit, das wird nicht mehr als Geschenk wahrgenommen, sondern da bin ich wieder der, der das macht, das tut, der alles korrekt und Checkliste und Ding. Die anderen, Gesetz, wieso? Geschenk, Sabbat, Ruhetag, auch, da kann man auch was anderes machen. Das heißt, das Geschenk wird schon gar nicht mehr wahrgenommen. Man kann Sabbat zu ernst nehmen und zu wenig ernst nehmen. Alles mit zu ist schlecht, das ist zu viel und das ist zu wenig an der Stelle. Sondern eben diese, was ist die ursprüngliche Idee, woher kommen wir? Vermeiden dieses in die gesetzliche Richtung gehen, aus der Angst heraus, hey, ich muss das halten, sonst habe ich das Gebot nicht gehalten, sondern als Erlöser erstmal, ich brauche überhaupt erstmal die Erlösung, um den Sabbat halten zu können. Denn wenn ich wie die Juden den Sabbat halte, um erlöst zu werden, dann kriege ich ein Problem. Ja.
Also vielen Dank, also ich werde jetzt ein bisschen das umdrehen.
Da sind wir jetzt gespannt.
Ja, also ich bringe es aber so. Also heil werden ist ja ein Aspekt, den Jesus hier hineinbringt. Also wie kann es sein, dass Beschneiden geht, aber dass jemand heil wird, nicht. Ja. Also wenn es beim Sabbat um den Schöpfer geht, der uns macht, der uns das Leben hält, der uns befreit, der uns heil werden lässt, dann geht es ja. Das ist ja die Essenz des siebten Tages. Und das ist ja etwas, was wir gedenken und wo wir auch Zeit brauchen, dass das wirklich durchzickert. Ja? Also dass das ein ganzer Tag ist, ist ja schon angedeutet worden. Wenn wir auf Heilwerden hinarbeiten, dann brauchen wir diese Zeit, dass das durchsickert, dass das sich realisiert, dass wir was lesen, dass wir essen, dass wir trinken, dass wir in Austausch kommen. Also ist ja dieser gemeinschaftliche Aspekt, dass gute Dinge brauchen ja auch Zeit, damit sie wirken können. Mhm. Und auch der Akt des Aufhörens vom Alltäglichen ist für mich nicht nur ein Aufwandsakt, sondern auch ein symbolischer Akt. Es hat nicht mit dem Aufräumen zu tun. Es hat nicht mit dem ein bisschen Kochen zu tun. Das kriegst du in 20 Minuten hin. Sondern um die Symbolik, die sich darin ausdrückt, die auch für mich eine schöne Poesie hat, dass im nicht alltäglichen Machen, dass ich das als einen Anbetungsausdruck empfinde. Okay. Ja.
Und kann nicht, das auch nicht so argumentieren. Ja, komm, 5 Minuten,
genau.
Ist kein Problem.
Ja,
ist kein Problem.
Also, und dann komme ich gar nicht in dieses Moralisieren da auch so. Also, wenn ich das mal, kannst du machen. Ja? Also der siebte Tag ist ja eine Realität, die dich umgibt.
Es ist ungeachtet
dessen,
ist
wie du dich zu ihr verhältst.
Ein anderer Mindset.
Das ist ein anderer Mindset.
Anderes Denken.
Genau, diese Bedingungslosigkeit Gottes, die uns trägt, umgibt ja alle Menschen. Jeden siebten Tag, ungeachtet dessen, wie wir uns dazu verhalten. Wenn wir uns aber innerlich dazu verhalten und äußerlich und innerlich das Ruhen und das Gemeinschaftliche, das Aufhören suchen, kommen wir voran. Wenn wir das natürlich tun, mit Katalog oder um uns besser zu fühlen als andere oder was, das bringt natürlich nichts. Und das ist auch das, was Jesus hier angreift. Aber ich finde, dass diese Mühe der Menschen, auch der jüdischen Community, die Rahmenbedingungen zu fördern, um zur Ruhe zu kommen, wenn wir sie nur vor dem Aspekt der Gesetzlichkeit und des Katalogs sehen, tun wir der Sache, glaube ich, Unrecht. Denn die andere, also es sei denn, es wird missbraucht. Und das prangert Jesus auch hier zu Recht an. Aber für mich, wo ich bin zumindest, ist für mich eher die Kunst, Zimret, wie kannst du die Kunst des äußeren und des inneren Aufhörens praktizieren? Ja. Wie kannst du wirklich loslassen? Und das fällt mir schwer. Also und auch, oder was du gesagt hast, das hat ja dann letztlich geholfen bei der Promotion zu sagen, da muss ich nicht arbeiten. Ja. Das ist ja das Äußerliche. Aber auch das
offiziell erlaubt.
Genau, offiziell erlaubt, ja. Also das Äußerliche, das zu üben, aber auch das Innerliche. Ja. Loslassen. Gott ist mein Schöpfer. er macht mich heil. Denn da wird es dann so für mich praktisch. Also,
ja, und was Hartmut gerade gesagt hat, ist ja richtig. Der pharisäische Mindset, der führt den Sabbat ad absurdum. Aber auch der andere Mindset, den wir ja heute auch in unserer Umgebung, in der Gesellschaft erleben, wie Menschen zum Beispiel den Sonntag halten. Da fehlt ja dann auch der Bezug zu Gott. Ich kann alles machen an dem Tag, was mir gerade einfällt, weil es ist ja mein Tag. Ja, den habe ich ja bekommen als Feiertag. Mhm. Und da kann ich leider nicht einkaufen gehen, weil die Geschäfte immer noch zu haben. Die Kirchen haben immer noch ihre Hand auf den Ladenschluss gesetzt, obwohl das immer mehr liberalisiert wird. Aber da ist ja auch eine große Kampagne von Seiten der Kirchen, der großen Kirchen, dass sie sagen, der Sonntag muss bewahrt werden. Warum? Weil es in der Gesellschaft immer mehr verloren geht. Und ich glaube, das liegt daran, dass der Bezug zum Geber des Sabbats verloren geht. Und zwar sowohl beim pharisäischen Mindset, als auch bei dem, ich sage jetzt mal, Sonntags-Mindset, wo ich den Tag einfach irgendwie halte, wie ich halt gerade lustig bin. Weil der Bezug zum Geber fehlt. Und da kommt dann dieses Bewusstsein nicht auf, von dem du gerade gesprochen hast. Die Verbindung zwischen dem Inneren und dem Äußeren.
Und da ist ja diese zwei Dimensionen dann. Ja. Also diese Dimension, dieser Bezug zu Gott, den wir gedenken als Schöpfer, als Heiler, als Befreier. Aber auch dieser horizontale Aspekt, auch die der Solidarität, würde ich sagen. Denn bei dem Gebot heißt das ja, nicht nur du sollst nicht arbeiten, so ist es, ja, sondern auch andere sollen nicht arbeiten. Und da würde ich die Frage stellen, wie haltet ihr es oder wie seht ihr das mit der Solidarität am siebten Tag? Also ich finde, unsere Schwestern und Brüder, die denn am Sonntag ruhen, haben womöglich einen kleinen Vorteil, zumindest im deutschsprachigen Bereich, das ja sämtliche Leben zu haben, sozusagen. Ja, das ist also, der Kontext kommt einem entgegen.
Ja, ja,
wir kommen ja von dem Hintergrund, dass wir den Samstag als siebten Tag begehen und feiern, an dem eher was los ist, sozusagen. Ja, und auch viele Möglichkeiten da sind. Und wie halten wir das mit dem Ruhen, aber auch mit der Solidarität mit unseren Mitmenschen? Also sagen wir, okay, es gibt eh diese Dienstleistungen, ja, also es würde sie auch geben ohne uns, ja, also von daher können wir einfach darauf zurückgreifen. Also was bedeutet für uns Solidarität mit Gesellschaft, mit anderen, auch im siebten Tag halten?
Da ist die Formulierung im Gebot, dein Sklave und deine Sklavin. Es geht nicht um die Argumentation, Sklaverei gibt es immer.
Aber ich habe keine
meine
Sklaven
auch arbeiten. Ne?
Ich habe keine Sklaven zu Hause.
Du hast keine? Oh, so ein Bauknecht zu Hause?
Nee, nee. Das meinst du, ja.
Aber ich denke, die Menschen, mit denen ich in Beziehung stehe, die bei mir sind, für die ich Verantwortung trage oder mit der ich in Beziehung stehe, die gleiche Freiheit zu gewähren, wie ich sie für mich genieße. Das ist für mich, wie der Sabbat mit dieser Solidarität zum Ausdruck kommt. Er sagt, du darfst auch, ich lade dich ein. Nein, ich nehme dich jetzt nicht in Anspruch. Du musst mir jetzt hier noch deine Dienstleistungen abliefern. Du darfst mit mir feiern.
Ich provoziere mal ein bisschen. Ich arbeite sowieso am Samstag. Das ist mein Job. Ich bin Bäcker, ich bin was auch immer, halt so im Supermarkt und so. Ich bin ja ohnehin da, sozusagen. Ja? Also das heißt, wenn du jetzt kommst zu mir einkaufen oder zu mir kommst, Essen bestellen oder was auch immer, das mache ich ja sowieso. Ja? Also ich kann ja, von daher ist es ist doch Win-Win, oder nicht? Ja? Also ich kann was machen, ich arbeite sowieso, du nicht, dann hey, kann man nicht einfach für einander da sein.
Da musst du es wieder unterscheiden zwischen dem Wollen und Dürfen. Na, also das war ja gerade so die Frage, wenn ich den Ruhetag feiere für mich, dann will ich ihn ja frei halten von diesen ganzen alltäglichen Belastungen. Ja? Also wahrscheinlich würde ich sagen, ich will gar nicht kommen, auch wenn du da bist. Ja? Und wenn du arbeitest, ist das deine Sache. Ich will für mich an dem Tag das nicht machen. Was jetzt das Dürfen angeht, dürfte ich... wenn ich denn wollen würde, sehe ich für mich schon auch, ich weiß nicht, ob du das so gemeint hast, Hartmut, aber das Gebot hier spricht ja wirklich in eine Autoritätssituation hinein. Also der Angesprochene, dem wird gesagt, dass die Leute, über die er Autorität hat, also die Kinder, die Angestellten, die Tiere, dass er die nicht zwingen soll, dass er denen die Freiheit lassen soll, dass auch sie ruhen können. Ja? Mhm. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, jeder soll die Freiheit haben. Mhm. Jetzt finde ich mich in einer Situation, wo ich nicht viel Autorität habe, vielleicht gerade noch über meine Kinder, ne? Aber da hört es auch schon auf. Klar, wenn ich jetzt eine Firma hätte und irgendwie, weiß ich nicht, Handschuhe herstelle oder so, dann würde ich das Gebot so verstehen, dass ich meine Angestellten am Ruhetag nicht in die Fabrik bestellen kann. Ja? Aber ich würde jetzt nicht so sehen, dass ich den Leuten vorschreiben muss, ob sie arbeiten oder nicht, solange ich nicht in der Verantwortung bin.
Also ich möchte darauf achten, dass ich Dienstleistungen, wenn es nicht unbedingt sein muss, nicht in Anspruch nehme. Also ich versuche tatsächlich am Freitag keine Online-Geschäfte mehr zu tätigen, weil ich weiß, diese Online-Geschäfte werden an meinem Ruhetag, am Sabbat, fortgeführt. Und ich kriege dann vielleicht sogar über mein Handy die Meldung, Ihre Sendung ist gerade versandt worden. Das kommt vielleicht am Sabbatmorgen um 1 Uhr oder so, kommt das auf mein Handy. Ich sehe es dann, wenn ich aufwache am nächsten Morgen. Und das ist mir auch schon passiert, weil ich einfach nicht dran gedacht habe und ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich nicht okay. Ich sollte darauf achten, da nicht zu bestellen, damit nicht ein anderer für mich arbeiten muss. Wenn ich aber, sagen wir mal, ich will in die Kirche fahren und ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, dann, ja, ich kann laufen oder ich kann mit dem Fahrrad fahren, um nicht den Zug oder den Bus zu benutzen, weil da jemand anders für mich arbeitet. Aber ich denke, das ist auch eine Sache des Abwägens.
Was ich da kommt auch das Individuelle wieder rein. Genau. Da gibt es unterschiedliche Werte. Da muss man auch Freiheiten lassen. Das wirst du vielleicht anders machen als ich an der Stelle. Aber der springende Punkt ist, die Gefahr in diese gesetzliche Schiene rein zu und das geht schon gar nicht. Oder die andere, das so weit zu liberalisieren, dass der Sabbat aufgehoben wird, dann habe ich auch nichts mehr davon. Das heißt, ich muss diese Balance einfach an der Stelle bewahren, wo ich sage, ich versuche den Sinn so weit durchzuführen, wie ich das verstanden habe. Aber ich versuche es nicht so weit in die Enge zu treiben, dass dann ein Geist reinkommt, der nicht mehr dieser Befreiung, dieser Freiheit entspricht, die ja gerade der Sabbat feiern will an der Stelle.
Aber trotzdem besteht bis jetzt in unserem Gespräch der Sabbat nur aus Aufhören und Nicht-Tun. Also ich habe noch immer nichts gegessen.
Ich habe genau den gleichen Gedanken. Ja, in der Tat. Und da würde ich gerne fragen, wie sieht die Kunst des Ruhens aus? Denn das ist genau die positive Fühlung des siebten Tages. Wo seht ihr ihn?
Also ich habe jetzt nicht unbedingt was zum Essen, aber ich habe einen Text in Matthäus 12, da ist genau dieses Problem, was ich schon angeführt habe, Jesus will jemanden heilen in der Synagoge. Und die fragen ihn dann, ist es erlaubt am Sabbat, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen könnten. Und dann sagt er, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushält? Und jetzt kommt's, Vers 12, leicht zu merken, Matthäus 12, Vers 12. Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun. So, und da sind wir beim Tun.
Okay.
Also es geht nicht nur darum aufzuhören oder zu sagen, ich tue das und das nicht am Sabbat, sondern die Frage ist ja auch sehr relevant, was tue ich denn dann am Sabbat? Lehne ich mich einfach zurück und liege auf dem Bett und schlafe? Dann, nicht? Man sagt ja, wer schläft, der sündigt nicht. Da kann ich nichts falsch machen.
Ja. Aber er feiert auch nicht.
Aber er feiert auch nicht, genau, das ist der Punkt.
Ich hatte dieses Jahr einen ganz besonderen Ruhetag für mich, ein Sabbat, der aber witzigerweise genauso gelaufen ist. Ja, also ich war irgendwo auf einer Dienstreise, ich bin zum Gottesdienst gegangen und der war aber relativ kurz, weil alle dann auf irgendeine Exkursion gefahren sind, haben sich irgendwelche biblischen Stätten angeschaut und ich habe mir gedacht, nee, das ist mir alles zu viel. Und ich lag eigentlich den ganzen Nachmittag auf meinem Bett. Es war Februar, aber es war eine warme Gegend. Die Tür von dem Hotelzimmer war offen, ich habe die Vögel singen gehört, ich habe mich über die Sonne gefreut, ich habe also an dem Tag, mein Essen war ganz einfach, ich hatte nur Haferflocken und Sojamilch in meinem Koffer irgendwie so, ich wollte nicht unten im Hotel sozusagen das fette Buffet mir an der Stelle gönnen, weil ich einfach die Ruhe genießen wollte. Und es war tatsächlich an dem Tag mal nur im Bett liegen, aber das heißt ja nicht, dass es immer so sein
muss. Yeah. Okay.
Für dich war es Feiern.
Für mich war es dann echt eine Ein-Mann-Feier.
Ja, ich meine, das ist eine gute Frage, denn wir sind ja auch Theologen, Pastoren, Familie ist da, Predigen ist da, das ist der Tag, an dem wir auch geschäftig sind. Für manche kann sogar der 7. Tag einer der stressigsten Tage sein. Also und da ist dann die Frage auch so, wie schaut die Kunst des Feierns, des Genießens, des Zeitverbringens mit anderen, in Gemeinschaft, mit Gott, mit anderen, des auch Nickerchens oder dessen, was, also diese positive Fühlung, wie sieht er aus? Ja?
Und ich denke, für mich ist da jetzt dieser Text, den du, Winfried, hier genannt hattest, wie hat es denn Jesus gemacht? Ja. Das ist für mich so ein bisschen das Entscheidende. Da heißt es, er ging an seiner Gewohnheit in die Synagoge. Ah, spannend, okay. Er hat also auch die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Sie haben in der Schrift gelesen, der Austausch miteinander, dieses Gedenken, dieses sich besinnen in Gemeinschaft, im Austausch miteinander. Aber er hat noch mehr gemacht. Ja, er ist zu anderen Menschen, die benachteiligt waren, die er geheilt hat an der Stelle Gutes getan. Also wenn ich allein diese Formulierung nur jetzt aus diesem Text nehme, habe ich eine schöne Sabbatfeier. Oh, ja. Also wenn ich so einen Sabbat erleben würde, ich feiere morgens mit meinen Geschwistern Gottesdienst, wo ich diese Besinnlichkeit habe, aber ich helfe auch anderen Menschen, dass sie auch die etwas von dieser Befreiung erfahren an diesem Tag. Also wenn ich da mit dabei gewesen wäre und die Heilung erfahren hätte, das wäre ein Sabbat gewesen. Da war es wirklich was zu feiern. Menschen, die schon Jahrzehnte gebunden waren durch Krankheiten, sind auf einmal frei geworden. Und die Pharisäer, die sich da nicht mitfreuen konnten, weil hier eine Form, die in ihren Vorstellungen überschritten war, wo er sagt, hey Leute, kommt doch noch einmal zurück. Wofür ist der Sabbat gemacht worden? Ist der Mensch für den Sabbat gemacht worden? Oder der Sabbat für den Menschen gemacht worden?
Ja? Das ist gerade dieser klassische Text, Markus 2,27. Der Sabbat ist um das Menschenbild gemacht. Und deshalb denke ich auch, es geht am Sabbat nicht nur darum, dass ich über Gott meditiere, sondern der Mensch ist eigentlich auch mit im Mittelpunkt. Und es ist ein Tag, an dem ich zu Menschen gut bin. Oder ich möchte es zumindest sein. Ich sage nicht, dass ich immer bin, aber ich versuche es zu sein. Ich bin zu Menschen gut, so wie Jesus zu Menschen gut war. Er hat ihnen Gutes getan. Ja.
Ein schöner Text zum Abschluss, der das auch unterstreicht, was wir festhalten. Gerade wenn wir über Feiern reden, geht die Zeit sehr, sehr schnell voran. Wir sind auch am Landen, aber etwas Schönes. Jesaja Kapitel 56, Vers 1 und 2 würde ich gerne lesen, weil er die verschiedenen Ebenen für mich verbindet. Jesaja 56, 1 und 2, da heißt es, so spricht der Herr, wahret das Recht und übt Gerechtigkeit. Also dieses Relationale, seid für andere da, tut Gutes. Denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbart wird. Ich bin nah. Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und das finde ich so schön, diesen Text. Üb Gerechtigkeit, tue Gutes. Also ich übersetze, sei für andere da, Solidarität. Und halte deine Hand davor, Böses zu tun. Das ist ja nicht nur der 7. Tag. Der 7. Tag wird für mich so eine Symbolik zu einer Lebenshaltung, dass ich innerlich mich aufräume stets, um das Gute zu gedenken, an andere zu denken und mich in der Kunst der Solidarität.
Und eben nicht nur das Böse zu vermeiden.
Ja. Genau.
Das kann eine Obsession werden,
ganz genau.
Dass ich ja alles richtig mache am Sabbat, sondern dass ich auch aktiv etwas Gutes tue.
Und möge das Gute, das wir tun, auch im Kontext des Aufhörens und des Feierns, und uns und andere voranbringen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, dieser Austausch heute.
Danke dir.
Alles Gute.
Ja, also ich muss gestehen, dass ich da immer noch am, wie soll ich sagen, am Nachdenken bin. Mhm. Dieser Feieraspekt des Sabbats. Ich finde noch immer viel zu kurz. Mhm.